Viel Spaß bei Voll verpixelt mit Johannes Repp und Felix T. Vogel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren fantastischen Ausgabe von Voll verpixelt. Mir gegenüber sitzt der liebenswürdige Johannes Repp.
Und mir gegenüber sitzt der noch liebenswürdigere Felix Vogel.
Und mir gegenüber sitzt der noch liebenswürdigere Johannes.
Das ist jetzt ein Battle, ja?
Jetzt wird's ein Battle.
Guck mal. Immer zweimal mehr wie du.
Ja, was hast du denn zuletzt gespielt?
Ja, ich würde mal was ganz Gewagtes machen, Felix. Ja. Das habe ich noch nie im Podcast gemacht. Mein zuletzt gespieltes Spiel ist meine heutige Empfehlung.
Oh, schon wieder.
Was?
Schon wieder.
Ja, aber aus gutem Grund.
Okay, einen kleinen Teaser vielleicht, in welche Richtung es geht.
Rom.
Rum.
Rom.
Rum.
Das Römische Reich.
Okay, das Römische Reich. Okay, das ist geil. Da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was das ist. Dafür habe ich gleich mehrere Sachen zuletzt gespielt, denn ihr erinnert euch, letzte Woche Biomutant war ganz, ganz kurz erst von mir angespielt worden. Dabei ist es auch geblieben. Ich habe nicht einmal wieder gespielt. Nicht einmal.
Das ist ein bisschen traurig.
Ja, also das heißt nicht, dass ich das Spiel jetzt schlecht finde oder so. Es hat sich einfach nicht ergeben. Und keine Ahnung, dann schaut man mal Fluch der Karibik und dann hat man halt Lust, was mit Piratenschiffen zu spielen.
Oh ja.
Und da bin ich dann auf Naval Combat gekommen. Naval Action, nicht Naval Combat. Naval Action. Das hatte ich schon so lange auf der Wunschliste. Dann gab's das zu einem Spottpreis. Und ich habe gesagt, das muss ich jetzt mitnehmen. Jetzt spiele ich's. Es geht um, ja, Karibik. Es spielt in der Karibik. Du bist der Kapitän eines großen Kampfschiffes und ballerst da andere kurz und klein. Kannst auch handeln und so weiter. Was ich aber nicht wusste. Ich wusste nicht, dass das ein komplettes MMO ist. Ich dachte, das ist mehr Simulation. Also du joinst einfach rein, stellst dir vielleicht ein, welches Schiff du haben willst und machst dann ein Match oder so. Aber das ist einfach ein MMO. Und
bist du jetzt in irgendeiner Piratengilde?
Ich bin vermutlich kurz davor. Also ich bin in das Spiel rein. Ich denke so, oh geil, jetzt kann ich kämpfen. Und das Lustige ist, es geht auch durch das Tutorial. Ich wusste nicht, dass das Tutorial ist. Direkt los mit einem Kampf. Und du siehst so, cool, oh, nice, und das ist auch ganz geil, das Schiff, aber es geht noch besser. Und dann wirst du in ein richtiges Anfänger-Nubi-Schiff reingesteckt, mit dem du dann die Weltmeere bereisen kannst. Und teilweise, ich habe eine Mission eingenommen, da bin ich 2 Stunden lang einfach nur gefahren zu einem Ort auf der Weltkarte quasi. Und den Weg bin ich heute wieder zurück, habe ein Gefecht gemacht, bin untergegangen. Aber gestern habe ich ein paar Gefechte auch geschafft.
Ist das schlimm, wenn du untergehst?
Mit dem Starterschiff nicht, weil du kannst dir das ein gleichwertiges direkt wiederholen, aber meine ganzen Upgrades und so sind weg. Also das ist schon, aber ich find's cool. Es macht mir Spaß. Ich hatte nur Bock einfach, oh ja, die Seegefechte, die sind geil und so. Und jetzt habe ich noch diesen ganzen Überbau. Dann lese ich noch bei Steam, dass ich die Spieler, die schon lange Zeit dabei sind, seit dem Tag, wo ich das gekauft habe, darüber beschwere, dass das neue Patch das Spiel kaputt macht. Super Timing. Nein, das sind natürlich, das sind bestimmt auch Änderungen, da müssen sich manche erst dran gewöhnen oder so. Ich komme ja sowieso erst frisch rein. Ich spiele jetzt mal und guck, wie es läuft. Aber eigentlich hatte ich keinen Plan, nicht den Plan, so ein riesiges MMO zu spielen.
Aber da hast du ja jetzt eigentlich den perfekten Zeitpunkt gewählt, weil wenn du jetzt vielleicht 2 Wochen eher reingekommen wärst, hättest du das Spiel gerade gelernt und dann wäre der neue Patch gekommen und hättest dir vielleicht auch kaputt gemacht.
Ich kann dich beruhigen, ich bin mit jedem Spiel so wie mit Biomutant, ich spiele 2,5 Stunden und dann lasse ich es liegen. Für ein paar Jahre.
Für immer.
Nein, für natürlich immer, nicht. Immer. Also das hat mir viel Spaß gemacht. Was ich aber auch angefangen und direkt wieder aufgehört habe, ist Final Fantasy 3. Ich hatte so Bock auf ein Rollenspiel.
Hast du es erneut gespielt oder zum ersten Mal?
Zum allerersten Mal. Auf PC habe ich es auch gespielt. Und ich komm rein. Ja, ist ganz angenehm. Story ist ganz okay so am Anfang. Das Kampfsystem ist gut, macht Spaß. Ich habe Bock. Ich bin gut vorangekommen. Dann sterbe ich das erste Mal im Spiel. Ich denke so, hab geschnellspeichert, alles gut. Ja, turns out, wenn du stirbst und du hast nur geschnellspeichert vorher, ist dein Spielstand weg. Das bedeutet, ich habe so 2-3 Stunden gespielt. Mir wurde nie erklärt, dass ich überhaupt auf der Weltkarte, da muss man offenbar speichern kann. Ich habe auch einmal in einer Taverne geschlafen, sicherheitshalber und so. Aber letztendlich ist mein Speicherstand weg und ich habe erstmal keine Lust mehr.
Das ist mir mal passiert, wo ich zum ersten Mal GTA Online spielen wollte. Da wirst du gezwungen, im Singleplayer die erste Mission zu spielen.
Ja.
Und das Problem ist, das hat bei mir im Speicher nicht funktioniert. Das heißt, jedes Mal, wenn ich GTA Online spielen wollte, musste ich vorher diese bescheuerte Mission spielen.
Oh Gott. Oh, das ist ja mies. Ich erinnere mich auch, dass ich die ein paar Mal gespielt habe, weil ich nie bis zum Speicherpunkt gekommen bin. Hm. Aber
das war schon bitter.
Hart. Das ist hart. Ja, also das waren so meine Gaming-Erfahrungen. Und das dritte Game, was ich auch noch gezockt habe, darüber sprechen wir dann nachher auch bei den Empfehlungen noch ganz, ganz kurz.
Wunderbar.
Ja. Apropos Empfehlungen. Dying Light 2 ist ja durchaus etwas, was ein wenig im Hype ist, obwohl es noch lange nicht draußen ist. Aber jetzt haben wir endlich unseren Release-Termin.
7. Dezember. Dying Light 2 kommt am 7. Dezember.
Das wird...
Voraussichtlich.
Ja, voraussichtlich. Also in einem neuen Trailer von Ihnen stand es hinten dran, Release-Date, December 7th oder so. Ja, also Dying Light, ist das was für dich?
Ich weiß nicht. Ich finde die Idee schon irgendwie cool, aber andererseits finde ich sie nicht cool genug, dass sie in die Kategorie reinfällt, dass ich nachdenke, das Spiel zu kaufen. Nicht so der Freund von diesen ganzen Survival-Geschichten und ich habe auch, boah, das ist eigentlich traurig zu sagen, aber ich kenne kaum gute Zombie-Games.
Oh, aber um ehrlich zu sein, ich bin riesiger Zombie-Fan und Survival-Zombie-Fan. Ich kenne auch kaum welche.
Ja, die meisten, die ich kenne, sind Story-Games. Hust, Hust, Telltale.
Ah, ja, die fand ich zum Beispiel ganz geil.
Ja, aber so ein cooles Zombie-Game. Ich habe Seven Days to Die zum Beispiel ausprobiert. Das hat mir nicht so gut gefallen. Es ist cool, wenn man da so ein bisschen Survival drin hat und auch das Zombie-Setting ist ansprechend, aber irgendwie hat mich bisher keins der Spiele, die ich da in die Richtung ausprobiert habe, abgeholt. Deswegen werde ich wahrscheinlich auch Dying Light erstmal mir vorbeiziehen lassen.
Hast du den ersten gespielt?
Nee.
Auch nicht. Ja, ich tatsächlich auch nicht. Ich habe DayZ zum Beispiel viel gespielt. Ich habe eine Menge so kleinere Indie-Zombie-Survival-Games und so ausprobiert. Aber letztendlich, da ist der Zombie-Faktor gar nicht das, was mich an Dying Light 2 am meisten interessiert, sondern vor allen Dingen, dass du die Welt mit deinen Entscheidungen beeinflusst. Und wenn da noch irgendwie nette Kletterpassagen und ein gutes Kampfsystem dahinter stecken, dann glaube ich, wird das vielleicht ein Highlight sogar zum Ende des Jahres hin, auch für Nicht-Zombie-Fans.
Ja, könnte schon sein. Könnte schon sein.
Also es muss ja irgendeinen Grund haben, dass das so im Hype ist. Vermutlich, weil es so gehypt wird.
Ja. Warte mal, ist der erste Teil nicht auf dem Index gelandet?
Ich weiß es nicht. Das kann ich dir gerade nicht sagen. Ich habe auf jeden Fall Gameplay gesehen davon.
Ich schaue mal nebenbei.
Ja, also im ersten Teil, da konnte man auch schon viel rumklettern, sehr akrobatisch rumspringen. Nachts, glaube ich, werden die Zombies dann besonders aktiv und besonders schnell und gefährlich. Das war so die Prämisse von den Zombies. Und man kann sich, glaube ich, auch Webwaffen konnte man sich schon craften. Und ja, ich fand es mal schön, dass man so ein bisschen parkourmäßig durch die Stadt da durchrennt. Und wenn da jetzt noch ein bisschen, ich sag mal, Aufbaumechaniken und wirklich Fraktionen im Spiel sind, dann kann das, glaube ich, eine coole Sache sein.
Das könnte wirklich cool werden. Und der Ansatz ist auch ziemlich cool, das Ganze mit diesen Parkour-Elementen und so zu verbinden. Nur weil es mich jetzt zu Release nicht interessiert, heißt es ja nicht, dass ich es nicht vielleicht irgendwann mal im Sale doch mitnehme. Vielleicht gefällt es mir ja trotzdem. Ich habe mir zum Beispiel auch mal vorgenommen, jetzt Far Cry 3 und 4 nochmal zu spielen. Mhm. Was ja gut, kann man das mit Dying Light vergleichen? Vielleicht minimal.
Open World mit Story, geht schon in die Richtung.
Ja, es sieht auf jeden Fall interessant aus, aber auf den ersten Blick jetzt nicht so, wie als würde es so hundertprozentig meinen Geschmack treffen und müsste übelst gehypt sein, deswegen.
Hast du jetzt Far Cry 3 und 4 schon angefangen oder steht das nur auf dem Plan?
Far Cry 3 habe ich schon komplett durchgespielt und ich möchte mal den anderen Weg spielen.
Oh, tatsächlich Far Cry 3, wenn ich so, ich weiß nicht, ob es das einzige ist, aber es ist auf jeden Fall eines der Games, das ich auf Platin durchgespielt habe, also alle Trophäen und so auf PS3 damals. Es war PS3, oder war nicht PS4?
Das müsste auch PS3 gewesen sein.
Ja, also das Ach, eine wunderschöne Zeit.
Es ist schon ein cooles Spiel. Es hat mich zwischendurch verloren und dann habe ich es irgendwann wieder angezockt und dachte mir so, warum hast du dieses Spiel in die Ecke geschmissen? Das ist doch mega geil, das muss ich direkt durchspielen.
Es hat echt eine schöne Umgebung, oder?
Ja, vor allem, du fängst dann an zu erkunden, dann wird dir das Erkunden langweilig, dann fällt dir ein, dass das Spiel ja auch noch eine Story hat, dann fängst du an, die Story weiterzuspielen, kommst in ein neues Gebiet, wo du noch gar nicht gewesen bist. Und bist dann so zwiegespalten, so, oh, spiele ich jetzt diese geile Story weiter und erkunde erstmal das Gebiet. Dann erkundest du wieder das Gebiet, bist wieder stundenlang damit beschäftigt, in irgendwelchen Bunkern rumzulaufen und Briefe zu lesen.
Und Tiere vielleicht noch zu jagen, um irgendwelche Ausrüstung herzustellen. Ja.
Ich habe daraufhin dann Far Cry 4 angefangen, weil der Bösewicht von Far Cry 4, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, finde ich, ist auch gut geschrieben, aber nix toppt Vars aus Far Cry 3.
Ja.
Und Far Cry 4 ist noch das Far Cry, was mich noch interessiert, weil alles, was danach kam, hat mich nicht angesprochen, schon nicht in den Trailern. Weder Primal, noch Far Cry 5, noch das, was nach Far Cry 5 kam, ich weiß gerade nicht, wie es heißt.
Warte mal, Far Cry 6?
Nee, das war quasi so ein Far Cry 5,5.
Ach, dieses, was so postapokalyptisch mit den bunten Waffen und allem.
Genau.
Wow, okay.
Also, ich mochte Far Cry 3. Far Cry 4 hat mir auch gefallen beim Anspielen. Ich hoffe, dass ich mich noch motivieren kann, es durchzuspielen.
Ja, mich hat tatsächlich auch nach Far Cry 3, habe ich keinen Far Cry mehr gespielt. Ich wollte aber immer Far Cry 4 spielen, durchspielen, aber den alternativen Weg wählen. Und zwar kann man das Spiel ja durchspielen, indem man einfach in dem ersten Raum, in dem man dem Bösewicht quasi vorgestellt wird, sitzen bleibt. Und nach 10 Minuten passiert dann noch kurz was und es ist Abspann. Und ich hab mir immer vorgenommen, ja komm, vielleicht zockst du es dann auch richtig, aber auf jeden Fall wenigstens einmal dieses kuriose Ende willst du doch mal mitnehmen. Und einfach mal ein Spiel durchspielen innerhalb von 10 Minuten.
Aber allein dafür würde ich mir das Spiel nicht holen. Das wäre es mir nicht wert.
Ich weiß nicht. Also mal irgendwann bin ich mal in der Stimmung, hab mal 10 Minuten Zeit und einen Euro übrig und dann geht's los. Oder es ist ja auch nicht unwahrscheinlich, dass das irgendwann mal irgendwo gratis auf Uplay oder Epic oder was weiß ich.
Stimmt eigentlich auch.
Und auf den Moment warte ich eigentlich nur, dass ich dann zuschlagen kann und sagen kann, endlich. Leute, es ist 20 Jahre her, dass das Spiel rauskam, interessiert keinen mehr, aber ich habe es endlich durchgespielt. Oh, wirklich, Felix? Und wie fandest du die Quest und so? Ich habe keine einzige Quest gemacht. Dying Light 2 wollte ich nämlich auch nochmal erwähnen, weil das tatsächlich in den Top 10 Bestselling Games auf Steam gerade ist. Also in den Steam-Verkaufscharts ganz oben. Was ich lustig finde, einfach nur aber vermutlich aufgrund des Trailers und des Release-Datums.
Ja, kann ich mir durchaus vorstellen, weil das häufig passiert, dass wenn Spiele angekündigt werden, die erstmal in den Steam-Verkaufscharts nach oben gehen oder wenn sie gerade frisch rausgekommen sind. Das hat man ja bei It Takes Two. Ich werde dieses Spiel bestimmt noch 300 Mal in diesem Podcast erwähnen. Nicht in dieser Episode, aber noch in diesem Podcast. Aber hat man das ja zum Beispiel genauso gesehen oder bei Cyberpunk. Cyberpunk war ja schon in den Verkaufscharts, da war der Release noch nicht mal fest.
Ja, das stimmt allerdings. Was schon eine Weile draußen ist, was mich sehr gewundert hat, dass es jetzt wieder ganz weit oben ist in den Steam-Verkaufscharts, ist Sea of Thieves.
Nee.
Doch. Das gibt's.
Gab's da irgendeinen neuen Patch oder sowas?
Content-Update? Es gibt's auf jeden Fall gerade rabattiert, also zur Aufnahme dieses Podcasts zum
Aufnahmezeitpunkt.
So. Ich nehme an, dass es deswegen ist. Ich glaube, um die Hälfte oder so reduziert. Ich hab's tatsächlich mir irgendwann mal gekauft gehabt für im Microsoft Store. Ich glaube, damals gab es das noch nicht auf Steam. Und als es dann für Steam rauskam, habe ich sogar von den Entwicklern, also ich glaube Microsoft Studios oder so, also auf jeden Fall habe ich einen Key bekommen dann dafür für Steam. Ich habe mich natürlich gefreut, denn jetzt habe ich auch noch die Steam-Version. Muss nicht den Microsoft Store mal aufmachen, um es zu spielen.
Stimmt, das ist immer ein bisschen komisch. Also muss der dann auch über die Companion-App oder wie die heißt, hier Xbox Game Companion oder so, musst du ja dann auch immer irgendwie den anderen dann nachjoinen und das ist irgendwie ganz kräpelig, weil die Anzeige komplett anders ist und...
Das weiß ich nicht, weil ich selbst die krassesten Multiplayer-Titel immer alleine spiele irgendwie, zum Großteil. Also ich habe den auch mal zusammen mit anderen gespielt, da weiß ich nicht mehr, wie es war. Aber es ging schon irgendwie. Ja, und auf Platz 2 der Verkaufscharts fand ich auch noch erwähnenswert. Also wir haben hier Platz 10 mit Dying Light. Ich glaube, es war Platz 10, 2, Dying Light 2, wohlgemerkt. Platz 1 mit Sea of Thieves. Und Platz 2 ist Biomutant. Trotz der schlechten Bewertungen. Es ist ja, obwohl, was heißt schlechte Bewertung? Es wurde ja trotzdem ziemlich gut bewertet eigentlich, aber halt nicht 10 von 10.
Ja, ich wollte nämlich, es hat mich nämlich jetzt interessiert, ich habe gerade mal nachgeguckt, auf Metacritic ein Metascore von 67, das ist durchschnittlich bis schlecht.
Ja. Aber naja, das ist, es ist interessant auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich will mir da noch meine eigene Meinung zu bilden. Ich schaue mir jetzt noch keine In-Depth-Reviews an und so. Ich spare mir das ein bisschen auf und wenn ich Bock habe, zocke ich's. Weil ich glaube, das ist jetzt wirklich einfach dadurch, dass ich jetzt weiß, okay, das ist jetzt nicht das geilste Spiel auf Erden, so das muss ich jetzt zocken, kann ich mir vielleicht auch einfach die Zeit rausnehmen und zu sagen, ey, wenn ich irgendwann mal wirklich Lust auf genau diese Art von Genre habe, genau diese Art von Spiel, dann wartet da ein gutes Spiel auf mich. Und dann potenziert sich dadurch, glaube ich, nochmal der Spaß.
Ja, dann musst du es halt auch installiert haben. Es sei denn, du kannst dann zu dem Zeitpunkt warten, wenn du dir so denkst, abends, hey, ich will das spielen, das runtergeladen zu haben.
Ich habe es ja installiert, ich lasse es auf meiner Festplatte. Und ich meine, wenn, dann kann man auch mal 3 Stunden Vorfreude aushalten.
Ja, stimmt. Ich finde, Biomutant ist bei mir genauso ein Spiel wie Ghost of Tsushima. Finde ich cool, werde ich wahrscheinlich nie spielen.
Oh, Ghost of Tsushima, ich hätte so Bock drauf, aber ich habe leider gerade keine PS5 am Start.
Ja, passiert.
Ja, passiert. Und dann, ich weiß nicht, ich will es auch nicht auf der PlayStation 4 zocken. Ich habe eine PlayStation 4, aber ich denke mir so, ich denke mir jetzt schon oft, wenn ich auf der PlayStation 4 nochmal irgendwas Exklusives zocke, am PC sieht es bestimmt geiler aus und ich hätte eine bessere Framerate.
Du hast eine PlayStation 4 und keine PlayStation 4 Pro, oder?
Ich habe keine Pro, ja, das ist auf jeden Fall der Fall. Ich habe wirklich ultra viel Glück mit meiner PlayStation 4, weil ich habe so viele Horrorgeschichten von anderen gehört und ich habe meine seit Launch Day und Lüfter sind jetzt nicht übermäßig laut, sie funktioniert einwandfrei und so.
Ja. Ich möchte gerne an den Laubbläser meines Mitbewohners erinnern, dem seine PlayStation ist ja total laut. Ja, ich weiß nicht, ob du die schon mal gehört hast.
Das, ich habe auch schon mehrfach bei Freunden geholfen, Lüfter auszutauschen, Kühlpaste zu erneuern und so weiter. Mhm. Das und meine PlayStation, die konnte ich bisher zum Glück geschlossen lassen.
Das Witzige ist, die ist teilweise so laut geworden vom YouTube-Videos schauen, der Lüfter, dass der Lautsprecher des Fernsehers nicht mehr gescheit ausgereicht hat.
Okay,
also Kombination von Billig-Fernsehlautsprecher mit lauter PlayStation. Das hat irgendwie nicht funktioniert.
Da kann die PS4 so laut sein, wie sie will. Was der Vorteil an Konsolen ist, man kann die Videospiele da, also wenn man sie natürlich nicht digital kauft, sondern echt, kann man sie einfach rausnehmen und kann sie einem Freund geben. Verkaufen, verschenken.
Ja.
Und findest du, das ist richtig so, Johannes?
Ich finde, das ist richtig so.
Und sollte das dann nicht auch eigentlich mit digitalen Produkten gehen?
Ja, wollen wir das Fass jetzt wirklich aufmachen, Felix? Also, ich kann es schon nachvollziehen. Ich verstehe auch nicht, wie Sachen bei CSGO zum Beispiel, Skins, die gebraucht sind, weniger kosten, als welche nicht gebraucht sind. Das ist eine Software, die nutzt sich nicht ab. Also, der Skin ist keine Software, aber weißt du, was ich meine? Es ist ein virtueller Gegenstand, der nutzt sich nicht ab. Wieso kostet der Gebrauch dann auf einmal weniger? Oder und so. Andererseits kann ich halt nachvollziehen, dass sich manche Publisher dagegen stellen und sagen, ja, wenn du ein Spiel halt weitergeben oder zurückgeben kannst, dann hast du halt, das Spiel nutzt sich halt auch nicht ab. So, und wenn du halt immer zu das weitergibst und weitergibst und weitergibst und weitergibst, dann kauft niemand mehr das Spiel. Dann könnte man es auch so machen, dass man sich im Freundeskreis ein Spiel kauft und das einfach nur weiterreicht die ganze Zeit. Das ist halt schlecht für deren Umsatz.
Ja, das ist natürlich das große Argument. Aber ist es ein berechtigtes Argument? Muss man ja auch mal hinterfragen. Muss man ja auch mal fragen. Ich meine, wenn ich jetzt ein Spiel kaufe, das ich nicht mit meinem Freund zusammenspiele, weil es ein Singleplayer ist. Und wenn ich es durchgespielt habe, hat es für mich eventuell keinen Wert mehr. Vielleicht hat es einen Wert, dann behalte ich es noch. Aber wenn es jetzt eins ist, was mir vielleicht auch nur mäßig gefällt, dann wäre es doch eigentlich eine gute Sache, wenn ich die Sachen, die ich besitze, auch weitergeben kann an Freunde. Und ich habe dann keinen Zugriff mehr darauf, die dann allerdings schon, geben mir dafür vielleicht Geld, vielleicht auch nicht, vielleicht vergebe ich es auch einfach so. Aber einfach diese Option zu haben, wäre ja an sich schön. Ich verstehe die Entwicklerperspektive total. Ich verstehe komplett, woher das kommt und wieso das so ist, wie es ist. Ich weiß aber, ich bin ja generell zum Beispiel ein Freund von DRM-freien Spielen. Das bedeutet welche ohne Kopierschutz, weil ich das einfach für die bessere Möglichkeit halte. Denn sobald irgendeine Plattform offline geht und du hast das Spiel vielleicht sogar noch auf der Festplatte, kannst es aber nicht mehr spielen, weil die Plattform dann irgendwann weg ist, dann hast du wirklich ein Problem. Und ich glaube, das könnte auf lange Sicht, jetzt macht's für uns vielleicht noch nicht fair, aber auf lange Sicht gesehen, kann das, glaube ich, zu Problemen führen, dass es einfach Spiele nicht mehr gibt. Dass du Spiele einfach nicht mehr legal spielen kannst.
Ja, bin ich bei dir.
Und Kopierschutz, by the way, wenn ich kurz bei dem Thema noch bleiben darf, nützt auch nicht so viel. Die Leute, die es illegal spielen wollen, finden einen Weg. Sie haben immer einen Weg gefunden.
Ja, ich finde es aber da, also ich kann verstehen, warum auf vielen Spielen ein Kopierschutz drauf ist. Und wenn du dem Beschiss Tür und Tor öffnen möchtest, lässt du den halt weg. Also ja, es ist dann schwierig, den Kopierschutz zu umgehen, aber besser du schließt deine Tür ab, als du lässt sie offen stehen, so nach dem Motto.
Ich weiß nicht, ich bin da eher...
Ich find's halt dann cool, das gab's ja auch schon bei vielen Sachen, wenn dann irgendwo ein Server offline gegangen sind oder irgendwann irgendwelche Sachen eingestellt wurden, dass die Entwickler danach, wenn sie die Rechte gehabt haben, den Source Code einfach veröffentlicht haben.
Das passiert aber leider auch nicht immer.
Natürlich passiert das nicht immer, aber so ist der Weg, wie ich es am coolsten halte. Das ist ihr Spiel, sie haben ihre Rechte, sie haben das Recht, ihr Produkt zu schützen. Und wenn das Projekt dann gescheitert ist oder eingestellt wird, wenn sie es dann weitergeben, ist das echt ein cooler Move.
Ja, ich meine, wie gesagt, ich verstehe es. Ich bin persönlich jetzt auch kein Freund davon, dass man direkt sagt, alle Kopierschütze müssen weg, so um jeden Preis. Ich bin ein Freund davon, dass bestimmte Features einfach, die Sinn ergeben, hinter eine Art von Schutz bestehen können. Sowas wie ein Online-Leaderboard oder irgendwelche Errungenschaften auf Steam und so weiter. Das sind so Sachen, wenn ich die irgendwann mal nicht mehr habe, weil Steam nicht mehr gibt, okay, ich kann immer das Spiel noch spielen. Aber wenn ich jetzt, ich finde es einfach schön, wenn, und so habe ich es ja auch bei OneJump gemacht, ja, das kannst du auch DRM-frei, du kannst einfach kopieren auf den Stick, mitnehmen unterwegs, wenn du vielleicht keinen Steam auf deinem Laptop hast, kannst aber trotzdem schnell das Spiel raufziehen und dann funktionieren halt die Online-Features nicht. Also die ganzen Sachen und so. Und je größer das Spiel, je mehr auf Multiplayer basiert das ist, desto mehr von solchen Sachen kann man natürlich auch einbauen. Aber ich finde, grundsätzlich sollte man jedes Spiel, das man gekauft hat, auch spielen können.
Das ist eben das Problem. Was machen wir denn, wenn Steam wirklich irgendwann mal vom Netz gehen sollte?
Ja,
Steam verkauft ja eigentlich nur Lizenzen.
Wobei ich auch da sagen muss, es gibt auf Steam sehr viele, oder es gibt auf jeden Fall eine beträchtliche Anzahl an DRM-freien Spielen. Oft ist das sogar bei den Tags mit angegeben. Dann kann man sich die runterladen und kann sie auch ohne Steam spielen. Und das Problem, das ergibt sich ja gar nicht erst, sobald Steam irgendwann mal weg ist, sondern das ergibt sich ja schon, sobald du mal eine Weile lang kein Internet hast und das quasi nicht, dein Login nicht erneuern kannst bei Steam und Steam einfach sagt, sie dürfen ihr Spiel nicht spielen.
Das hatte ich zum Glück noch nicht.
Ich hatte das schon vor allen Dingen unterwegs sehr oft, dass ich auf dem Laptop irgendwas spielen wollte und dann hat es gesagt, bitte loggen Sie sich erneut bei Steam ein oder wechseln. Deswegen habe ich mal Steam fast immer auf meinem Laptop im Offline-Modus, dann passiert das nämlich bisher nicht. Also, dass ich einfach proaktiv sage, jetzt bin ich eingeloggt, jetzt gehe ich in den Offline-Modus.
Und habe ich auch gemacht. Habe ich auch schon ganz oft gemacht bei meinem Laptop, einfach weil unser WLAN sowieso viel zu schlecht war und er dann immer irgendwelche Updates runterladen wollte, die du abbrechen musstest.
Ja. Genau, da wird man dann halt auf solche Probleme aufmerksam. Dass man sich so denkt, ja, shit, was ist denn, wenn ein Monat lang das Internet ausfällt? Ich kann meinen PC nicht mehr benutzen im schlimmsten Fall. Weil alle Programme, die ich drauf habe, alle Spiele, die ich drauf habe, irgendwelche Online-Anknüpfungen benötigen.
Ja, das ist halt echt doof. Also Kopierschutz gehe ich mit, aber Online-Zwang ist halt wieder eine andere Geschichte. Das ist ja nur eine Form des Kopierschutzes. Und du kannst halt nicht unbedingt immer von einem Spieler verlangen, gerade wenn es um einen Singleplayer-Titel geht. Mittlerweile haben wir viele Singleplayer-Titel trotzdem einen Zwang an die Online-Anbindung. Teilweise holen sich die Leute Singleplayer-Spiele, weil sie kein gescheites Internet haben.
Aber dann holen sie sich's halt trotzdem leider oft über Steam.
Ja, das ist halt schwierig. Aber selbst wenn du jetzt heutzutage in den Laden gehst und dir ein Spiel aus dem Regal nimmst, mit Box und CD drinne, dann ist da die Installationsdatei für Steam drauf.
Ja, und manchmal nicht mal mit CD mehr, sondern einfach nur der Code.
Ja.
Ich finde es auch überhaupt nicht schlimm. Ich finde das ganz schön, meine Spiele gesichert an einem Ort zu haben. Was heißt gesichert? Sie an einem Ort zu haben, sagen wir es so. Und ich kann sie immer installieren, brauche keine Boxen raussuchen oder so. Ich mag diese Boxen und alles, aber an sich, es hat ja einen praktischen Hintergrund, den es auch gut erfüllt. Wie gesagt, ich bin nur dafür, dass man einfach diesen DRM-Schutz weglässt. Also, dass man einfach sagt, hey, wenn Steam offline ist, kannst du dein Spiel, das du runtergeladen hast, trotzdem zocken. Nur vielleicht dann ohne Online-Features.
Ja, aber nur du kannst ja den Online-Zwang rausnehmen, aber trotzdem Kopierschutz einbauen.
Das geht auch. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten des Kopierschutzes, das stimmt. GOG, finde ich, macht's aber total toll vor. Also GOG, der Online-Shop von CD Projekt Red, wo es einfach eine riesige Bandbreite an Spielen ohne Kopierschutz gibt. Das heißt, du lädst sie runter und dann hast du sie auf deinem PC. Dann kannst du die auf eine Festplatte packen oder was auch immer du damit machen willst und kannst sie einfach irgendwann später nochmal zocken. Also offensichtlich funktioniert's ja.
Ja, aber wer hält mich dann davon ab, diese Datei zu kopieren und weiterzugeben?
Niemand. Das hat aber CD Projekt Red auch so gesagt. Wir wissen, wir müssen leider auf Vertrauensbasis das Ganze machen. Aber ich meine, wie gesagt, wenn du zu mir ankommst und fragst, hey, kannst du, oder und ich bin illegal eingestellt, sag mal das mal so, und du sagst mir, hey, Felix, gib mir mal deinen The Witcher, du hast das doch auf deiner Festplatte, oder? Von GOG, das heißt, du kannst es mir doch geben. Dann, okay, gut, gebe ich dir meine Festplatte, du kopierst es dir 2-3 Stunden lang runter von der Festplatte, weil die hat vielleicht kein USB 3.0 und in derselben Zeit kannst du es dir auch von einer Piratenwebsite runterladen. Also ich sehe den Mehrwert nicht. Vielleicht brauchst du da noch einen Crack oder so, weil das die Steam-Version ist, aber vermutlich ist es dann auch die GOG-Version, aber Steam, selbst der Steam DRM-Schutz, der ist jetzt auch nicht umknackbar.
Aber ich würde schon behaupten, dass mehr Leute davor zurückscheuen, sich auf irgendeiner Piraten-Webseite zu bedienen, als zu einem Kumpel zu gehen und sich mit einem USB-Stick irgendwelche Spiele zu ziehen.
Ich weiß nicht. Ich hätte keinen Bock, dich darum überhaupt zu bitten, dass du mir mal bitte eine Festplatte mit 80 GB drauf zurecht machst. Ist schon, also wenn ich jetzt abends hier so 21 Uhr da sitze und Bock auf The Witcher habe und ich weiß, du hast das auf deiner Festplatte, dann weiß ich nicht, ob ich dich dann wirklich anschreiben würde oder ob ich es mir einfach dann irgendwo illegal ziehe. Was ich natürlich nicht mache, das war jetzt ein hypothetisches Beispiel. Aber ich meine, so Leute, die das machen wollen, so, die den Entwicklern das Geld nicht spendieren wollen, die machen es so oder so. Aber genug davon. Übrigens, was wir auch noch nicht erwähnt haben in dieser Episode, natürlich unsere Quellen wieder alle in der Podcast-Beschreibung und in den Shownotes verlinkt von den Sachen, die wir hier besprechen. DRM, das war jetzt ein spontanes Thema, aber
richtig. Ja,
für den Rest.
Ja, das nächste Thema passt eigentlich super gut zum Thema Kopierschutz oder zum Thema Weiterverkauf von Spielen, denn ich habe neulich einen Artikel geschrieben, wo es um Capcom Arcade Stadium geht, was auf Steam ziemlich gehasst wird. Und die Frage ist, warum wird es auf Steam gehasst? Das ist doch ein kostenloses Spiel. Ich erkläre mal den Grundgedanken. Und zwar hast du quasi so eine simulierte Arcade-Halle und kannst von Automat zu Automat gehen und irgendwelche alten Spiele spielen. Vom Zeitraum von 1984 bis 2001.
Das hört sich doch ganz nett an.
Und es ist kostenlos.
Oh, das hört sich ja super nett an. Wie könnte man da wütend sein?
Das hört sich doch super nett an. Also lädst du dir das Spiel runter und siehst, oh, ja, du kannst nur ein Spiel spielen. Und zwar ist es 1943 Battle of Midway. Cooles Spiel. Aber alle anderen Games musst du in so 10er-Bundles kaufen. Das heißt, du kannst dir die Spiele nicht mal einzeln kaufen. Sondern musst du die in so Paketen kaufen. Es gibt 3 Pakete mit je 10 Spielen. Ein Spiel gibt's einzeln, mir fällt der Name gerade nicht ein. Das können wir dann unten verlinken. Und diese 10er-Bundles kosten 15 Euro. Und wenn du halt Street Fighter spielen willst, musst du halt das Paket mit den 9 anderen Spielen noch drin kaufen und dafür 15 Euro bezahlen, zum Beispiel.
Okay, aber ich meine, 10 Spiele für 15 Euro, wenn die halbwegs okay sind, dann ist das doch jetzt...
Ja, aber die Spiele sind halt aus den 80ern.
Ja, ich meine, das ist 15 Euro für 10 Spiele, die 20, 30 Jahre alt sind. Jetzt ist schon happig, aber ich nehme an, die sind auch aufbereitet und dann für neue Plattformen überhaupt erst zugänglich gemacht auf diese Weise.
Also ich gehe schon mit, dass dann Aufwand war, das Ganze auf PC zu emulieren, aber trotzdem finde ich es halt ein bisschen frech und das ist auch ein Großteil der Community, die diese Meinung vertritt, dass die Spiele halt in so Bundles angeboten werden, dass du nicht sagen kannst, ich möchte das, 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 das und spiele einfach diese Spiele und kauf mir die einzeln, sondern dass du halt gezwungen bist, für mehr Geld Sachen zu kaufen, die du nicht haben willst, in so einem Paket.
Jetzt ist die Frage, wären die Leute vielleicht wütender oder glücklicher, wenn es, keine Ahnung, pro Spiel 5 Euro wären?
Es gibt ja tatsächlich noch ein weiteres Spiel einzeln und das kostet nur 1 Euro.
Okay, dann, ich weiß, dann fände ich es vielleicht wirklich ein bisschen frech. Weil dann hat man halt den Vergleich. Dann hat man den Vergleich, war es ein Spiel 1 Euro, aber hier sind 10 Spiele und die kosten 15 Euro. Ja, ich verstehe das. Das ist blöd, man wird da reingelockt. Man denkt, oh geil, Battle of Midway, das liebe ich. Und was als nächstes? Oh, 15 Euro ausgeben. Ja. Weiß nicht, ob ich das will. Ich glaube, besonders schade ist es für die Leute, die innerhalb von den zwei, also die ein Spiel aus jeweils einem anderen Bundle möchten. Also, dass sie dann 30 Euro vielleicht ausgeben müssen, um ihre zwei Lieblingsgames zu zocken.
Genau, und da hat auch ein Nutzer geschrieben, der Nutzer TimeDie hat auf Steam geschrieben, wenn ihr die Street Fighter Anniversary Collection und die Capcom Beat'em'up Collection besitzt, müsst ihr diese Spiele in einem von Capcoms formgefertigten Bundles erneut kaufen. Das heißt, du kannst die nicht in diesem Retro-Flair dann spielen, wo du dich durch eine Arcade-Halle bewegst, sondern du kannst quasi das, was du besitzt, auf Steam starten und spielen, aber du kannst diese Lizenzen nicht auf Capcom Arcade Stadium übertragen, sondern musst, wenn du es in diesem Retro-Feeling, wo dann halt in der Anzeige rundherum noch so eine Konsole gebaut ist und du von Konsole so ein Automat, wenn du von Automat zu Automat gehen möchtest, musst du dir das Ganze dort nochmal kaufen.
Also du, quasi, es gibt keine Möglichkeit, bereits vorhandene Spiele damit zu verknüpfen, sodass sie die, ja.
Genau.
Das also ist natürlich immer schade.
Die Bewertungen sind halt wirklich, wirklich schlecht gewesen. Die waren, was kommt unter ausgeglichen?
Größtenteils negativ.
Ja. Also es war wirklich, wirklich schlecht.
Oder nee, eher negativ, glaube ich, kommt unter ausgeglichen. Eher negativ, nicht größtenteils negativ. Ja, es ist offenbar dann ein ganz schönes Trigger-Thema. Jetzt aber die Frage, ist das Spiel denn an sich geil? Also gibt das ein gutes Feeling, in dieser Retro-Arcade unterwegs zu sein? Ist das vielleicht sogar einmal 15 Euro wert, um da 11 Spiele zu zocken?
Also ich habe es mir angeguckt. Ich habe es mir runtergeladen und habe es mal 15 Minuten gespielt. Und ich muss sagen, der Ersteindruck ist geil, die Mucke ist fetzig, das cool. Ist auch grafisch schön aufbereitet, aber sobald du reinkommst, das Overlay sieht aus wie von einem Browser-Game aus 2015 und du wirst halt mit total unnötigen Hilfestellungen zugeballert und übersiehst dann teilweise wichtige Infos, wo du dir dann so denkst, so, wie spiele ich jetzt? Ich saß da mit meinem Controller und wollte zum Beispiel, also 1943 Battle of Midway, du fliegst mit so einem Flugzeug über den Screen, links und kannst nach links und rechts, oben unten und kannst halt Flugzeuge abschießen, die von oben ins Bild geflogen kommen. Und ich habe halt gedacht, okay, Standardsteuerung, hab den Controller in der Hand und schieß mit den Schultertasten. Nee, du hast mit den Schultertasten die Möglichkeit, die Spiele zurückzuspulen. Das heißt, du musst nicht mal gut sein, um das Spiel durchzuspielen. Wenn du stirbst, spulst du einfach 10 Sekunden zurück und spielst weiter.
Also finde ich schon nett, das Feature. Man kann es ja sein lassen.
Ja, aber dann brauchst du keine Leaderboards.
Ich nehme an, das wird auf den Also nee, ich finde Leaderboards dann schon okay, aber ich finde, es sollte ein Leaderboard für ohne Hilfestellungen geben.
Ob es das gibt, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall fand ich halt die Steuerung absolut nicht intuitiv. Und dann musstest du halt auch noch nachgucken, wie steuere ich das jetzt. Und es war schon witzig, das Spiel zu spielen. Weil es hatte schon dieses Arcade-Feeling gehabt, dass ich hatte, ein Kumpel von mir hatte damals da hatte der Vater damals so kleine Bildschirme gekauft, so portable DVD-Player, damit man auf langen Autofahrten in den Urlaub und so was zu tun hat. Und auf diesen Bildschirmen waren auch diverse Spiele, Abklatsch-Versionen drauf. Unter anderem von diesem Spiel. Und das habe ich auch sehr gerne, das hat mein Kumpel auch sehr gerne gespielt.
Und du ja vielleicht dann auch mal zu
beiden. Ich hab ihm mal zugeguckt. Das ist schon cool gemacht. Man spielt halt, aber du wirst halt gelockt mit, ja, es ist free. Und kommst da rein und wirst halt einfach nur enttäuscht, wenn du mit einer anderen Herangehensweise rangekommen wirst. Wenn die das dir irgendwie als Retro-Spiel-Launcher oder so verkauft hätten, wo du die Spiele dann einzeln kaufen könntest, wäre das meiner Meinung nach deutlich besser angekommen. Diese negativen Bewertungen ist halt auch dem Umstand geschuldet, dass Nutzer, wenn du sie einmal anpisst, dass sie dann auch wirklich auf die Kacke hauen bei ihren Reviews. Die schreiben dann nicht differenziert, ja, ich ziehe jetzt 2 Sterne ab, weil so und so. Nee, die sind total sauer und geben 1 Stern. Gut, bei Steam gibst du keine Sterne, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ja. Das ist halt,
ich kann die
hätte man deutlich besser machen können.
Ich kann die Wut und Enttäuschung definitiv nachvollziehen. Als jemand, der ja auch durchaus die eine oder andere Nintendo-Konsole besessen hat in seinem Leben und auch immer noch besitzt, weiß ich, dass Nintendo das auch ultra gerne macht und irgendwelche Spiele, die du schon mal für, keine Ahnung, 10, die hast du zuallererst damals für die Originalkonsole gekauft.
Ja.
Dann kommen sie als Remake auf der nächsten Konsole rauf. Dann wird der Store von der wieder abgeschalten. Dann musst du es nochmal kaufen für wieder die nächste Konsole und kannst es dann nicht mal übertragen auf dein anderes Gerät, weil der Store schon wieder abgeschalten ist oder so.
Ja, und das finde ich wirklich schlimm.
Also das sind so Sachen, wo du teilweise 5-6 Mal dasselbe Spiel kaufst, einfach nur damit du es immer wieder auf der neuesten Konsole spielen kannst. Ja. Wo ich mir den PC lobe, wo man im Notfall einfach emulieren kann.
Aber da ist die Frage, Felix, fändest du es okay, wenn du ein Spiel besitzt, beispielsweise für die PS4, und du müsstest nochmal 5 oder 10 Euro bezahlen, um die PS5-Lizenz zu bekommen, aber du kriegst quasi einen Rabatt? Oder bist du der Meinung, ich habe das Spiel gekauft, das gehört mir, und ich möchte das gerne auf allen Konsolen zugänglich haben?
Ich würde das schon gerne so haben. Also muss ich ganz ehrlich sagen, das wäre, ich meine, heutzutage ist das ja auch nicht mehr so, dass die Spiele auf, also die werden auf die Hardware abgestimmt, aber letztendlich ist alles mehr oder weniger am PC. Und ich find's dann immer so ein bisschen, bei der PS3 zu PS4, bei diesem Wechsel, ich erinnere mich noch gut, habe ich das zum Beispiel bei Battlefield 4 so gemacht und ich glaube auch bei Assassin's Creed Black Flag, wenn du da die Disc-Version hattest, die Disc-Version, dann konntest du die von der PS3 in die PS4 reinschieben, konntest du dir dann eine digitale Version von der PS4 runterladen, kannst die aber nur zocken, wenn du die Disc von der PS3 eingelegt hast. Habe ich mir auch so gedacht, ja, gebt mir doch einfach das Spiel. Es ist doch aber vermutlich natürlich, damit ich die Disc da nicht einfach an einen Kumpel weitergebe.
Wollte gerade sagen, sonst könntest du ja wieder durch deine halbe Nachbarschaft rennen und in alle PS4s, die du findest, diese CD reinstecken.
Ja, aber bis heute nervt es mich, wenn ich Battlefield 4 oder Black Flag auf der PS4 spielen will, dass ich dann erst, dafür brauche ich ja die PS3-Disc und dann muss ich so wühlen in meinem Regal.
Ja,
ich sag das gerade so, als ob ich ernsthaft noch Assassin's Creed, Black Flag oder Battlefield 4 auf meiner PS4 spielen würde.
Ja, ich sehe aber schon, was du meinst. Man könnte ja auch irgendwie was integrieren, dass man irgendwie sagt, dass der Key von der PC, von der CD dann der Produktschlüssel ungültig wird.
Genau.
Und das Spiel dann an deinen Account geknüpft wird oder so.
Sowas fände ich halt wirklich gut. Und dann kann ich die PS3... Ich meine, was interessiert's die, wenn ich die PS3-Version verkaufe? Ich zock eh nicht mehr auf PS3. Ist egal. Ja, okay, dann verdienen die wieder kein Geld und so. Ich weiß. Ja, das ist eine krasse Thematik auf jeden Fall, wo es auch definitiv keine eindeutige Antwort gibt. Keine beste Lösung. Sondern wir müssen uns halt jetzt stückchenweise in eine gute Richtung einfach entwickeln. Es ist wirklich, warte mal, wo waren wir eigentlich?
Bei Capcom.
Bei Capcom, bei dieser Spiele-Arcade. Ja. Ja, ich kann's wie gesagt komplett verstehen, dass da die Leute aufgebracht sind. Das ist schon leicht scammy.
So man. Aber wenn jetzt die Spiele nur 90 Cent kosten würden.
Das wäre voll okay.
Das fändest du okay, wenn man dann quasi sagt, okay, gut, so für einen Euro oder so.
Ja.
Dass ich mir dann nochmal meine liebsten Arcade-Spiele hole.
Oder 5er-Spiele-Packs für 5 Euro. Oder meinetwegen auch 2 Euro pro Spiel. Aber dass man sich ein bisschen gezielter aussuchen kann, was man denn genau möchte für ein Spiel. Und Capcom, ich meine, überlegt euch mal, 1,50 für 10 Spiele. Wie viel ist das, Johannes? 2 Euro für 10 Spiele. Das sind 20 Euro. Da hätten sie dann mehr mitverdient, wenn jemand komplett Zynist ist.
Ach, so meintest du das? Ich war gerade total verwirrt. Ich wusste überhaupt nicht, was du von mir willst.
Ja, sorry, ich konnte aber auch nicht ausrechnen, was 10 mal 1,50 ist. Doch, 15. Oh ja.
Nee, ich habe irgendwie gedacht, hä, warum willst du das 10er-Bundle jetzt für 1,50 Euro anbieten? Das wäre doch total...
Ja. Aber apropos Videospiele.
Um zurück zum Thema zu kommen. Wir sind ja ein Videospiel-Podcast.
Mir ist gerade keine bessere Überleitung eingefallen. Aber Resident Evil 8 haben wir ja schon drüber geredet, was das nicht für ein tolles Spiel sein könnte. Aber dass es da auch durchaus Kritik dran gibt. Und ein Modder hat sich zum Aufgabe gemacht, da ein bisschen der Kritik abzubauen. Und zwar, indem er einen Third-Person-Modus einfügt. Per Mod.
Oh.
Resident Evil gerade erst rausgekommen. Du hast ja auch schon über geile Mods.
geile Mods, ja.
Ich habe sie nie gesehen. Ne? Es ist deine Aussage. Aber du hattest ja schon mal darüber geredet. Und ich meine, das ist durchaus auch ein richtig geiler Mod, oder? Also im Third Person, ich habe es mir angeguckt. Das sieht schon, es ist nicht perfekt und so. Man sieht schon, das Character Model und so ist nicht darauf ausgelegt. Aber an sich...
Finde ich, ist eine coole Idee, weil es gibt, kann ich mir durchaus vorstellen, Leute, die das dann eher im Third-Person-Modus spielen wollen. Ich habe auch schon gehört, dass mehrere Leute mit der First-Person-Perspektive nicht klarkommen, dass das Field of View viel zu klein ist und denen davon übel werden kann. Das Field of View wurde angeblich verkleinert, um quasi eine beklemmende Atmosphäre zu erzeugen und so. Ja. Aber da kommen halt einige Spieler nicht mit klar. Und da es halt keine Anpassungsmöglichkeiten gibt, kann ich mir schon gut vorstellen, dass da einige dann lieber den Third-Person-Modus spielen.
Und wie gesagt, das sah auch weniger bedrohlich aus und so. Könntest du es dir vorstellen, das Game komplett in Third Person durchzuzocken?
Ich könnte mir nicht vorstellen, das Game komplett zu zocken.
Also aber wegen Horror oder?
Wegen Horror. Ich mag Horror nicht, weil ich irgendwie, weil mir das so gruselig ist. Es bringt mir halt irgendwie nichts. So, ich finde, dass bei Horrorspielen, ja, es ist cool, wenn Spiele eine beklemmende Atmosphäre ausbauen können. Und ich bin auch Horrorspielen nicht grundsätzlich abgeneigt gegenüber. Zum Beispiel Until Dawn war ein sehr, sehr cooles Spiel. Aber Spiele, die halt primär auf Jumpscares aufbauen und auf, ja, ich bin eklig und ich bin böse und bitte hab Angst vor mir. Da gibt's coolere Spiele, die dann auch eine coolere Story haben, eine coolere Welt, wo du dich ganz entspannt ausleben kannst. Ich will ja spielen, um mich zu entspannen und nicht um irgendwie... Scheiße, kommt in der nächsten Ecke wieder was. Oh mein Gott, da steht jemand oder so. Das, ja.
Obwohl es für manche Leute genau die richtige Art von Entspannung ist, weil die das lieben, wirklich diese Anspannung zu fühlen und die darauf folgende Erleichterung eben. Und das ist deswegen finde ich Videospiele auch so toll, weil egal auf welche Emotionen man jetzt so wirklich Lust hat und oder auf welche Art von Anspruch für das eigene Gehirn, man findet eigentlich zu allem was. Also ich finde, das ist einfach ein tolles Medium, um genau sowas auch zu transportieren, so diese Anspannung und Erleichterung oder einfach nur der Freiheitssinn und sich gemütlich in der Welt umgucken oder so. Es gibt halt alles. Und für manche Leute ist halt wie ein Horrorfilm auch ein Horrorgame dann wirklich Entspannung pur, aber halt eine andere Art der Entspannung.
Ich find's dann lustiger, solche Spiele oder auch solche Filme dann zu gucken, wenn man in der Gruppe ist mit Kumpels.
Ja.
Weil Horrorfilme... Ich meine, habt ihr euch die mal angeguckt? Ein Großteil der Horrorfilme scheint dafür gedreht worden zu sein, um sich schlecht zu machen, um sich drüber aufzuregen.
Leider stimmt das. Es gibt vor allen Dingen in den letzten Jahren, wer bin ich darüber zu judgen? Ich bin sowieso kein Horrorfan. Aber ich habe zumindest ich habe ein paar Horrorfilme gesehen, auch mit anderen Leuten meistens. Die waren meistens wirklich lachhaft.
Ja, Resident Evil 7 ist ein gutes Spiel. Wir haben das mal in der Gruppe gespielt einen Abend. Und es war zu dem Zeitpunkt auch ein Event, weil du halt so, wenn da vier Leute vorm Fernseher hocken und einer spielt und die anderen so, ja, du musst dahin und du musst dahin und du musst das machen und so, das ist schon witzig. Aber das wäre kein Spiel, wo, wenn ich abends da sitze und mir denke, boah, ich habe jetzt Bock, was zu zocken, dass ich das spiele. Da würde ich lieber was anderes spielen.
Ich bin auch überhaupt kein großer Horrorfan. Das ist jetzt auch nicht so meins. Ich gucke mir da aber tatsächlich zum Beispiel gerne Let's Plays an. Ich gucke mir gerne Horror-Let's Plays an. Vermutlich, weil man sich so ein bisschen freut, dass sich der Let's Player dann erschreckt und so, man selbst nicht. Da ist so ein bisschen Schadenfreude dabei. Ich weiß das ja, wenn ich streame und irgendwas Horrormäßiges abgeht, dann freut sich mein Chat auch immer schon so direkt. Und ich hab so einen...
Ja, er leidet wieder.
Es ist wirklich so. Ich habe einen Zuschauer, der immer einen Sound-Alert so getimed versucht abzuspielen, dass ich mich mega erschrecke. Schafft's leider sehr, sehr oft.
Das finde ich aber witzig.
Ja, Grüße gehen raus an den Parko. Also, vielen Dank dafür. Es kann Spaß machen und das ist ja dann auch so. Ich erschrecke mich kurz, dann kommt die Erleichterung so und war schön. Man freut sich noch am Leben zu sein.
Aber... Um zurück auf die Thematik zu kommen, Third-Person-Modus, findest du, also welche Spiele spielst du lieber im Third-Person-Modus und welche spielst du lieber im First-Person-Modus?
Ich bin generell ein großer First-Person-Fan, einfach aufgrund des Faktes, dass man sich da immersiver fühlt. Und ich finde, das ist auch etwas, was Videospiele oder vor allen Dingen so, indem man halt einen Menschen spielt, sehr stark von Filmen nochmal absetzen können. Also selbst wenn es ein Story-Driven-Game ist, was auch als Film umgesetzt werden könnte, wenn du es aus einer Ego-Perspektive erlebst, erlebst du es einfach komplett anders. Das kann dem Spiel auch schaden und ich spiele auch super gerne mal Third Person, vor allen Dingen in Spielen, in denen es viel Nahkampf gibt, dann finde ich das oft ein bisschen übersichtlicher, ein bisschen kontrollierbarer, aber Shooter, Open-World-Games, alles mit Crafting und so, ich mag wirklich gerne First Person. Und du?
Ich mag First Person auch sehr gerne bei Shootern. Bei Open World mag ich tatsächlich lieber, wenn du einen Third-Person-Modus hast. Das ist aber dem Umstand geschuldet, dass du sehr häufig bei Open World-Spielen im First-Person-Modus auch das. Ich habe das Gefühl, ich übersehe da zu viel. Red Dead und GTA sind da schöne Beispiele, die kann man ja sowohl im First-Person als auch im Third-Person-Modus spielen. Und ich spiele die eigentlich immer im Third-Person-Modus in der weitesten Ansicht, damit ich auch diese weitläufige Welt einfach besser sehe. Ich habe irgendwie das Gefühl, es spielt sich nicht so schön, im First-Person-Modus was zu machen. Manchmal ist es cool, wenn du zum Beispiel Poker spielst oder so, aber da ist mir Third-Person-Modus dann doch tatsächlich lieber. Bei Nahkämpfen sehe ich das ähnlich wie du, dass ich da auch lieber Third-Person mache, obwohl ich sagen muss, dass Mortau, wo du ja im First-Person-Modus diese Nahkämpfe hast, das auch ziemlich cool ist, aber da verliere ich auch teilweise den Überblick.
Ja, das ist dann halt das große Problem. Ich spiele auch viele Spiele in Third Person, die einen First Person Modus haben, wie auch Red Dead, wie auch GTA. Ich glaube, bei Red Dead kommt es daher, dass ich bei GTA den First Person Modus nie so ganz super geil fand. Und außerdem, großer Nachteil bei Rollenspielen, bei First Person Rollenspielen, man sieht nie, wie der eigene Charakter aussieht und oft sieht man sich schöne Rüstungen an und so. Skyrim macht es meiner Meinung nach als Rollenspiel sehr gut vor. Man kann First Person spielen, man kann Third Person spielen, genau wie bei Fallout. Finde ich gut, da hat man die Wahl. Auch wenn ich beide Spiele doch also meistens aus der First Person spiele. Sorry, wenn ich das kurz anmerke, aber das hat mich bei Skyrim immer massiv genervt, dass man, wenn man auf ein Pferd steigt, automatisch auf die Third Person wechselt. Und in VR war das dann nicht so. In VR konnte man dann in der First Person reiten und das war wirklich, es ist ein sehr gutes Erlebnis. VR übrigens bei Resident Evil 8 gibt's nicht. Das finde ich schade. Also nicht nur, dass es keinen Third-Person-Modus gibt, was okay ist, das ist halt nicht so gewollt, aber dass es dann nicht mal einen VR-Modus gibt, der bei Resident Evil 7 so ein Verkaufsargument war und so gut funktioniert hat. Das ist schade, oder?
Ja, tatsächlich. Ich kann mir vorstellen, dass das Gefühl da noch
intensiver ist,
ja. Das Wort habe ich gerade gesucht. Ich wollte gerade bedrückender sagen.
Ich hab auch bisher kein richtiges Horrorspiel in VR gespielt. Ich habe aber Hotdog Sword Shoes und Hand Grenades, da gibt's so einen horrormäßigen Modus. Und schon den habe ich nicht ausgehalten.
Hast du, also The Kitchen könntest du dir mal angucken.
Ich schaue mir kein Horrorspiel in VR an. Ich finde es wirklich schlimm, ich erschrecke mich ja so schon oft genug in VR.
Also The Kitchen war ja quasi die Demo vor Resident Evil 7. Mhm. Und ich habe tatsächlich die nicht selber in VR gespielt, war aber dabei, als ein Kumpel von mir das in VR ausprobiert hat. Und ich muss sagen, der hat das gefühlt, der war da drinne.
Das hätte ich zu gern gesehen. Also
das war schon witzig. Wir haben auch mal einen Abend lang Slenderman in VR gespielt. Ja.
Ja, ist kritisch. Man denkt immer, das ist doch schlechte Grafik und so. In VR ist Grafik, da kann die Grafik ein Drittel so gut sein wie sonst und es wirkt trotzdem noch 10-mal realistischer.
Ja, weil du dich halt umguckst und auf einmal steht hinter dir jemand.
Ja,
also. Und dein Gehirn, also erstmal denkt dein Gehirn dann natürlich, wow, da ist wirklich jemand. Obwohl du weißt, es ist nur ein Spiel.
Es ist, ja, wie gesagt, das VR kann auf jeden Fall nochmal eine Immersionsstufe dazugeben. Aber Johannes, jetzt kann ich nicht länger warten. Du kommst nicht länger drum rum. Jetzt verrat endlich, was deine Empfehlung heute ist.
Meine Empfehlung für heute. Also, ich habe in letzter Zeit mich in mehreren Indie-Spielen rumgetrieben und bin bei einem Indie-Spiel hängen geblieben, das mich sehr fasziniert hat. Das habe ich bei Hand of Blood zum ersten Mal in einem Let's Play gesehen.
Und das heißt Autobahn Polizei Simulator 2.
Nein.
Okay.
Um Gottes Willen. Ich habe mir Shield Wall geholt und das ist ein, du hast, die sehen fast aus wie so Knetmännchen.
Niedlich.
So kleine weiße Männchen in Römerrüstung, aber die Römerrüstung, also die sind schön detailliert. Das Setting ist Rom.
Shield Wall?
Ja.
Ich habe Shield Wars verstanden.
Shield Wars, nein, Shield Wall.
Shield Wall, ja, das kenn ich. Da kann ich mir was drunter vorstellen, ja.
Und du bist quasi so ein kleiner General, der sich 20 bis 25 Leute rekrutieren kann. Und du musst halt versuchen, gegen KI-Gegner verschiedene Punkte auf der Map einzunehmen und zu halten und dadurch Punkte zu generieren. Und das ist halt ziemlich cool, weil du dann halt auch in Formationen unterwegs bist. Du hast eine Standarte, die du aufleveln kannst, wo du dann verschiedene Sachen verbessern kannst und so. Und was auch ziemlich cool ist, du kannst halt, wenn du die Story durchgespielt hast, also wenn du jedes Level von der Story durchgespielt hast, schaltest du das Level, was du danach gespielt hast, die Map, im freien Modus frei und kannst dann dort mit allen möglichen Leuten, also mit jeder möglichen Nation und zusätzlich kannst du zu den Nationen noch verschiedene Führer, Generäle benennen, mit denen du spielen möchtest, kannst du dann im freien Modus einfach ausprobieren. Da gibt's nicht nur die Römer, du kannst auch als Grieche spielen, du kannst als Kelte spielen. Jetzt haben sie in einem Update auch Ägypten und Perser hinzugefügt. Das ist sehr, sehr cool. Und das hat mir auch schon sehr viele, viele schöne Stunden beschert.
Gibt's einen Multiplayer?
Meines Wissens nach gibt's noch keinen Multiplayer. Das Spiel ist aber auch noch im Early Access.
Und braucht's gar nicht. Ich wollte nur wissen, ob ich mich dann schlecht fühle, weil ich den nicht spiele.
Ja, ich würde wahrscheinlich auch im Multiplayer sowas von auf den Arsch kriegen. Also
muss man schon mal machen, aber ja.
Die verschiedenen Level sind auch nicht zu unterschätzen. Es gibt, glaube ich, irgendwas um die 15 Level. Ich weiß nicht genau, wie viele es sind. Aufgeteilt in 3 Akte. Die Level sind immer nachempfunden zu irgendwelchen realen Schlachten, die zu dem Zeitpunkt waren. Zum Beispiel Belagerung von Alexandria und sowas.
Oh.
Und halt dann im total kleinen Maßstab. Aber die sind halt teilweise echt knackig, weil du musst dann halt mit so Situationen umgehen, dass du zum Beispiel irgendwo spawnst, mitten auf dem Feld und hast halt mehrere kleine Garnisonen, die du relativ schnell einnehmen kannst, aber der KI-Gegner sitzt halt in einer richtig fetten Festung in der Mitte der Map und du musst halt gucken, wie du die einnimmst, weil du halt dadurch, dass der auch so Speerwerfer auf die Zinnen stellen kann und du musst das Tor erst einschlagen, während du das Tor einschlägst, sterben halt deine Leute, weil sie die ganze Zeit von Speerwerfern abgeworfen werden. Krass. Und wenn du dann in der Festung bist, also jedes Mal, wenn du an einem Punkt stehst, der dir gehört, kannst du an dem Punkt, solange du es dir leisten kannst, Einheiten generieren. Das heißt, irgendwann, wenn du genug aufgelevelt bist, um diese starken Festungen zu stürmen, hat der KI-Gegner so viel Gold gefarmt, dass du so viele Leute von ihm töten kannst, wie du willst. Der spawnt die ganze Zeit neue. Das ist richtig fies. Da musst du richtig schnell sein. Ja, das ist ein sehr cooles Spiel, kostet auch nicht so viel. Das ist immer so, für 15 Euro müsste das erhältlich sein, aber das würde ich euch raten, wenn ihr euch das angucken wollt, wartet einfach auf einen Sale. Ist halt auch ein schönes Nebenbeispiel. Es hat keine wirkliche Story, die da erzählt wird. Du hast halt bei den Schlachten immer so ein kurzes Ding, was du lesen kannst, was das für eine Schlacht war. Das heißt, man kann es auch irgendwie schön spielen, wenn man nebenbei ein paar YouTube-Videos guckt oder so.
Ich hatte davon bisher nur ein Let's Play geguckt, da hat es mich nicht so gecatcht, aber jetzt, wie du das erzählst, ich hab Bock drauf.
Kannst es gerne mal bei mir anzocken.
Ja, also das würde ich schon mal gerne machen. Also es hört sich auf jeden Fall nice an. Und wenn es im Early Access ist, dann kommt da ja hoffentlich auch noch ein bisschen was.
Müsste jetzt die Version 0.9.1 oder so sein.
Oh, also wir nähern uns der 1.0-Version, oder wie?
Vielleicht, aber du kannst ja kannst ja noch ein paar mehr Punkte anhängen.
Ja, du kannst, als Star Citizen Backer weiß ich, dass man noch einen Punkt immer hinten dranhängen kann. Nein, was ich gezockt habe, war Subnautica Below Zero und das möchte ich heute auch empfehlen, denn das ist ja rausgekommen vor einer Weile und ich habe hier schon mal ein bisschen drüber gesprochen oder wir haben drüber gesprochen, aber jetzt wollte ich nochmal kurz wirklich die Empfehlung geben, wo ich auch nochmal selbst ein bisschen tiefer in die Story auch eingetaucht bin. Ich habe schon...
Wortspiel.
Ja, stimmt. Ja, ist mir gar nicht aufgefallen. Und bei Spieletipps habe ich auch ein paar Guides dazu geschrieben. Und ich fand es sehr gut, dass während ich das Spiel gespielt habe, ich meine eigenen Guides benutzt habe, um das Spiel zu spielen. Also die haben mir wirklich geholfen. Das fand ich so lustig, weil irgendwann habe ich mal nach irgendeiner Ressource oder so gesucht und ich so, wo kriege ich das denn jetzt her? Warte mal, du hast es doch im Guide, hast es doch schon mal rausgefunden und hingeschrieben. Und dann, ich finde, das ist ein gutes Zeichen, wenn man seine eigenen Guides dann auch nutzen kann.
Ja, kenn ich.
Jetzt habe ich die Story weitergespielt endlich mal. Da habe ich mich ein bisschen vorgedrückt. Ich habe eher so ein bisschen freier gespielt und so und habe die Story links liegen lassen. Und die ist gut. Das ist wirklich wie bei dem ersten Subnautica. Und falls ihr das noch nicht gespielt habt, spielt das zuerst. Die sind beide gleichwertig und so. Aber ich meine, das erste Subnautica, das habe ich schon durchgespielt. Da kann ich definitiv sagen, das lohnt sich, das auch komplett durchzuspielen. Ich finde die Welt auch, die Unterwasserwelt auch wunderschön dort. Und danach kann man dann zu Below Zero gehen. Aber jetzt in Below Zero ist es bei mir genauso, dass ich erst angefangen habe, nur frei zu spielen. Ich will nur meine Basis bauen. Ich habe keinen Bock auf blöde Story und so. Ich will das alles nicht machen. Ich will nur meine Ressourcen sammeln und meine Basis bauen und mir ein U-Boot zusammenschustern und so. Und genauso war es jetzt auch wieder. Und dann hat mich die Story dann doch mal gecatcht. Dann gehst du da mal ein, so eine Unterwasserbasis suchen. Oder du entdeckst durch Zufall eine. Oder du entdeckst irgendwas anderes, ein altes Artefakt oder so. Und dann bist du drin. Und dann willst du da auch noch, ach komm, jetzt will ich doch noch mal ein bisschen mehr Story. Und dann wechselt sich das gut ab zwischen Bauen und Crafting und Einrichten und Erkundung, dem Ressourcen sammeln, dem Besorgen von den ganzen Materialien und der Story. Das heißt, man ist die ganze Zeit zwischen Erkundung, Story und Crafting, Looting und so weiter. Und das ist ja auch immer, wenn man denkt, ah, jetzt ist mir zu viel davon, kommt schon wieder das nächste um die Ecke. Oder man hat irgendwie dann auch die Materialien, um wieder zu bauen. Wenn man gebaut hat, dann kommt man vielleicht wieder an einen neuen Ort storymäßig und so. Und man muss selbst auch diesen Forscher darin haben und die Umgebung erkunden und auch den Willen zu haben, dazu haben, die Welt wirklich zu erforschen und zu wissen, wo gibt's was, wo ist was. Aber es macht wirklich Spaß und es ist dabei halt schön anzusehen.
Aber eine wichtige Frage, die mir auf den Lippen, ja. ich muss sie stellen. Jeder hasst Unterwasserlevel. Wie kann Subnautica ein gutes Spiel sein, wenn es fast nur unter Wasser spielt?
Es ist unglaublich. Ich bin tatsächlich jemand, ich habe auch Angst davor, wo so tiefen Unterwassergegenden und so. Das heißt, ich habe das Spiel auch so ein bisschen damals gespielt, Subnautica 1, zur Angstüberwältigung. So, das ist ein Spiel, du bist dir sicher, kann nichts passieren. Und in Subnautica hast du keine wirklichen Waffen. Du hast Waffen, aber jetzt nicht so wirklich. Sondern wenn da ein Gegner ist, dann fliehst du eher. Und das ist total toll umgesetzt. So, du tauchst tiefer und auf einmal kommt da wieder eine noch exotischere, noch wunderschön leuchtendere Welt und du hast nie wirklich, also du hast oft das Gefühl der Bedrückung oder mir geht die Luft aus, mir geht Essen aus und so weiter. Das schafft das Spiel gut umzusetzen, aber gleichzeitig hast du diese tollen Momente von wow, also die Reise hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es war das Risiko wert, dass ich eingegangen bin, um jetzt hier hinzukommen. Und da gibt's noch die Ressource, die suche ich seit 20 Stunden. Hier ist sie endlich. Da gibt's noch einen neuen Bauplan. Alter, was ist denn das für ein Tier? Ist das gefährlich? Und so. Also es hat mich die Faszination gelehrt und ich habe inzwischen wesentlich weniger Angst davor, da in die tieferen Gewässer vorzustoßen. Also es hat auf jeden Fall mir einiges so der Beschwerde, die ich am Anfang hatte, genommen. Einfach dadurch, wie toll dieses Spiel umgesetzt ist. Und unter Wasser stört überhaupt nicht. Du bewegst dich relativ zügig und so unter Wasser, weil Level sind ja oft kacke, weil du dich komisch bewegst und so. Aber Subnautica ist für Unterwasser optimiert. Das heißt, da gibt's nicht irgendwie so Land und das fühlt sich dann komisch an, wenn du unter Wasser bist. Sondern wenn du im Wasser schwimmst, dann fühlst du dich als wie ein Fisch im Wasser. Kann man wirklich so sagen. Und mit Fahrzeugen, Upgrades und so weiter wird das ja dann immer noch besser. Also es macht definitiv viel Spaß und du brauchst dir keine Sorgen zu machen, weil es unter Wasser spielt.
Das klingt doch schon mal sehr ansprechend.
Ich habe immer das Gefühl, wenn ich hier über ein Spiel kotzt, du mich lamentieren lässt, dann höre ich auch gar nicht mehr auf.
Soll ich dir das nächste Mal in die Parade fahren? Felix, hör auf, über dieses Spiel zu reden.
Ja,
bitte. Wir müssen weitermachen.
Es reicht jetzt, Felix. Der Podcast ist zu Ende. Ja, Johannes, der Podcast ist jetzt auch zu Ende mit diesen abschließenden Worten zu Below Zero. Also gönnt euch das oder das erste Subnautica. Beide sind fantastische Spiele und eigenständig. Also ihr braucht für Below Zero auch Subnautica, das erste nicht.
Schön.
Ja.
Kauft unseren Merch. Wir haben keinen.
Wir haben keinen Merch.
Aber nehmt T-Shirts und malt unser Logo drauf.
Ja, oder falls, keine Ahnung, ihr das hier 10 Jahre in der Zukunft hört und vielleicht haben wir inzwischen Merch, ja, gönnt euch das.
Ja, stimmt. Wenn wir dann schon mindestens 20 Mal den Deutschen Podcastpreis geholt haben.
Ja, also das wäre aber auch unser Mindestanspruch
dann. Ja, klar, natürlich. Mindestanspruch und Friedensnobelpreis. Anders geht's nicht.
Pulitzer?
Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob wir dafür... Ach komm, den nehmen wir
auch mit. Einen Oscar. Für unsere Episode mit Video dann, die eine, die wir machen werden.
Die eine Video-Episode.
Ja.
Ich glaube, der kriegt dann eher die goldene Himbeere.
Hey, alles, wir nehmen alles. Ja, hinterlasst uns gerne ein Abo und ein Like, falls ihr das auf der Podcast-Plattform, auf dem ihr das gerade hört, könnt und vielleicht noch nicht gemacht habt. Das würde uns sehr freuen und unterstützt uns. Also danke dafür.
Ja, hat mich wieder sehr gefreut. Und bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Tschüss.